Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, es ist der 7. Mai 2026. Hier ist Folge 322. Mein Name ist Benjamin Golme, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Es ist ganz offiziell Woche der Meinungsfreiheit. Für uns ist das ungefähr so wie Geburtstag, Weihnachten und Zuckerfest zusammen. Da machen wir gerne mit. Aber sagt bitte später nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.
Es gibt auch nichts Schöneres als hier, wie im alten Athen, ja, wie man sich das metaphorisch vorstellt, auf dem Marktplatz Diskussion, Kritik, Widerrede. So.
So. Philipp Amthor sieht sich auf dem Marktplatz im alten Athen. Wir denken da eher an das Amphitheater im alten Rom. Da sind schon viele Social-Media-Gladiatoren im Kampf um die Deutungshoheit zerfleischt worden. Das Volk senkt den Daumen und die Politik bekommt den Todesstoß.
Wir bringen heute nicht nur die Meinungsfreiheit mit in den Ring, wir haben auch noch Kunst- und Pressefreiheit mit im Waffenschrank. Das sind scharfe Schwerter, aber die brauchen wir auch. Denn die Macht der großen Medien in Sachen Indoktrination ist ein Bollwerk. Wir stellen uns heute schützend vor die Jüngsten, denn die sind besonders betroffen.
Ein Jahr ist Kaiser Friedrich nun mit seinem Hofstaat im Amt und schaut von oben auf uns runter. Uns kommt es vor wie eine Epoche des Wahnsinns und Scheiterns. Aber warum wird eigentlich immer nur auf der blutleeren CDU rumgehackt? Die wurde doch schon längst von der SPD gekapert. Wer da eigentlich das Sagen hat, gucken wir uns heute an.
Ja, Ludi Incipiant, mögen die Spiele beginnen. Wir starten in unseren ersten Themenblock.
Ja, los geht's mit unserer ersten Runde. Und auf die Idee hat uns Heike gebracht. Heike ist eine Zuschauerin von uns. Sie wohnt in Schleswig-Holstein und sie hat einen Enkel in der ersten Klasse. Der lernt gerade das ABC.
Ja, aber der lernt noch so viel mehr. Vor ein paar Wochen wurden Ramadan-Laternen gebastelt.
Wer kennt sie nicht? Die holsteinische Schweiz, das Bindeglied zwischen Orient und Okzident.
Ja, mach dich nur lustig, ja. Noch so ein Spruch und du kommst aufs Klemmbrett. Heike schreibt, in der Grundschule meines Enkels werden Schüler zu Beobachtern für Menschenrechte ernannt, die die Aufgabe haben, das Verhalten ihrer Mitschüler zu beobachten und auf Nachfrage von Verstößen gegen die Menschenrechte zu berichten. Obwohl es als Hilfeholen benannt wird und kein Petzen sein soll, ist es in Wahrheit genau das, Petzen, also denunzieren. Die Beobachtung erfolgt anlasslos im Vorfeld. Die ausgewählten Schüler tragen während der Pausen sogar eine Warnweste und haben ein Klemmbrett für Notizen dabei.
Ist nicht wahr.
Doch, Benjamin. Und wie war das hier noch mit den Ramadan-Laternen?
Inshallah, ich habe nichts gesagt. Außerdem hast du nur ein Klemmbrett. Wo ist deine Warnweste?
Die ist im Mikra, darf ich doch nicht rausnehmen. Ja, will aber auch hoffen, dass du dich hier entschuldigst, ne? Denn in dieser Schule, da gelten ja die Menschenrechte. Das erfahren wir auch aus dem Logbuch der Schule. Zitat, es zeigte sich während des Sozialtrainings, dass in Klassen immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorkommen. Deshalb wird dieses Thema intensiv bearbeitet und in eigenen Worten formuliert. Ich verletze niemanden an der Seele und am Herzen. Ich verletze niemanden körperlich. Ich achte das Eigentum anderer.
Das klingt mir ja fast wie die 10 Gebote. Ich weiß allerdings nicht, an welcher Stelle das im Koran steht. Vielleicht sollte ich nochmal zur Schule gehen, zum Beispiel in Schleswig-Holstein.
Na gut, Benjamin, das haben wir dann jetzt hier mal so notiert, ne?
Diese Mail von Heike hat uns auf eine Idee gebracht. Und wir wollen uns heute deswegen mit den Kindern beschäftigen.
Denkt nur mal an die Kinder. Könnte vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Kinder denken.
Wir denken heute an die Kinder und zeigen euch, dass da draußen sehr viele an eure Kinder denken. Vielleicht sogar mehr, als euch lieb ist.
Also holt die lieben Kleinen doch einfach mal vor das Radio, zerrt sie vor den Fernseher, drückt ihnen gerne auch Chips und Cola in die Hand und viel Spaß mit den nächsten 25 Minuten. Versprochen, wir lernen jede Menge Menschenrechte. Wir stürzen uns jetzt quasi in einen Rausch von Menschenrechten. Abgesegnet von den Vereinten Nationen und bezahlt mit euren Steuern und mit euren Zwangsgebühren. Los geht's in Sachsen.
Eine Theaterpädagogin und eine Lehramtsstudentin einer externen Gruppe haben hier an der Oberschule Schleife ein Projekt geleitet.
Das ist eine Pornozeitschrift, die queere sozusagen Liebe sozusagen darstellt. Dort sind sozusagen pornografische Bilder dargestellt worden, die natürlich nicht für die Hand eines Schülers in dem Alter gedacht sind.
Schwuler Sex im Unterricht mit irrigierten Penissen? Dazu ermittelt jetzt die Polizei. Kindern solche Abbildungen zu zeigen, ist natürlich strafbar. Ein Fall für den Richter wären dann diese beiden Frauen. Die Bild zeigt ein verpixeltes Foto der beiden. Aber wie kamen Pornobilder überhaupt in die Klasse im Landkreis Görlitz? Die Schule hat eine Projektwoche durchgeführt. Thema war Mut. Dazu sollte ein theaterpädagogisches Projekt umgesetzt werden. Die Schule hielt es dann für eine gute Idee, dieses Projekt von der sozialistischen Jugend durchführen zu lassen.
Die sozialistische Jugend, die Falken, Landesverband Berlin, die beantragten Geld bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und erhielten 2500 Euro. Und so schickten sie zwei Frauen nach Görlitz, um dort einen Workshop zu geben.
Ohne Lehrer, ohne Schulleiter, ohne Aufpasser konnten die beiden dann mit den Neunklässlern arbeiten. Und es soll nicht nur pornografische Abbildungen ausgelegen haben. Es gab noch eine Reihe anderer Vorwürfe. Dazu schreiben die Falken:
Es ist unzutreffend, dass sich Jugendliche ausschließlich mit Pronomen vorstellen mussten oder ihre Vornamen abgewertet wurden. Ebenfalls falsch ist, dass die AnleiterInnen abwertende Aussagen wie Nazi-Sachsen getätigt haben oder politische Statements verbreitet hätten. Es wurden auch keine Teilnehmenden ausgelacht oder angefeindet.
Nein, sowas würden sozialistische Linke im Kulturkampf niemals tun, das trauen wir denen nicht zu. Die Schüler haben sich das sicherlich ausgedacht und die Medien betreiben eine Hetzkampagne. Und die Falken würden auch sicher keine Sexkampagne auf Kinder und Jugendliche loslassen.
Nee, niemals. Oder doch. Apollo News berichtet Ende April: Holzpenisse und Lecktücher. Sozialistischer Jugendverband Falken empfiehlt Sexspiele für Kinder ab 6.
Nein, das ist nicht wahr.
Oh doch. Apollo zeigt Ausschnitte aus einer Broschüre der Falken und hat sie sogar verlinkt. Und glaub mir, ne, sag mal, das ist noch weitaus schlimmer als ein paar Porno-Fotos für Neuntklässler. Schauen wir doch mal rein, was für Tipps noch heute auf der Internetseite der Falken zu finden sind.
Spiele zur inhaltlichen Auseinandersetzung: Alter ab 8 oder ab 10 Jahren, Grabbelsack oder Beutelspaß. Material: undurchsichtiger zu schließender Sack oder Beutel, gefüllt mit diversen Gegenständen, die thematisch passen. Je nach Alter und Thema empfehlen sich unterschiedliche Dinge, zum Beispiel Verhütungsmittel, Gleitgel, Sexspielzeug, Monatshygieneartikel, Rasierer, Liebesbrief, Igelball, Lecktücher, Liebeskugeln, Verpackung der Pille, Kondome, Holzpenis, Diaphragma, Gleitgel, Vibrator, Federn, Foto eines Liebespaares, Ringe. Einige der Materialien könnt ihr bei Beratungs- und Fachstellen bestellen.
Lustig. Grabbelsack.
Oder wie wir früher gesagt haben, Opa.
Benjamin.
Ja, aber wenn ihr jetzt denkt, was soll denn der perverse Scheiß eigentlich? Dann fragt doch einfach mal nach beim Bundesfamilienministerium. Die förderten laut Apollo die Falken mit rund 13 Millionen Euro seit 2016. Aber dieser perverse Scheiß passiert nicht nur bei den Falken. Es ist ja auch gar nicht deren Erfindung. Die labern ja nur nach, was andere sich ausdenken. Und die anderen, das sind die Vereinten Nationen, die UN.
Ja, ganz konkret, die Weltgesundheitsorganisation. Die ist nicht nur, oder die haben nicht nur die Experten für Lockdown und Impfung, die kennen sich auch mit der Sexualaufklärung bestens aus. Das WHO-Regionalbüro für Europa und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informieren über die Sexualaufklärung für Europa.
Hier seht ihr das Dokument. Es soll ein Rahmenkonzept für politische Entscheidungsträger und Bildungseinrichtungen sein.
Bislang hatten wir ja Neuntklässler und 8- bis 10-Jährige. Seid ihr jetzt bereit für den nächsten Schritt? Seid ihr bereit für kindliche Sexualaufklärung? Unangenehm, sehr unangenehm, denn dann gehen wir jetzt mal in das Krippenalter. Man ist ja nie zu jung für ein bisschen Grabbelsack, ne? Hier kommen die Informationen von WHO und BZGA für Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren.
Informationen geben über Vergnügen und Lust, den eigenen Körper zu berühren, frühkindliche Masturbation, Entdeckung des eigenen Körpers und der eigenen Genitalien, lustvolle Erfahrung körperlicher Nähe als Teil des menschlichen Lebens, zärtliche und körperliche Nähe als Ausdruck von Liebe und Zuneigung.
Und jetzt stellt euch mal vor, dieses Konzept wird in der Krippe oder in der Kita umgesetzt. Wie sieht denn das dann aus? Wie bringt man einem zweijährigen Kind sowas nahe?
Ich denke, dafür brauchen wir dringend einen Grabbelsack. Einen Erzieher, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und der grabbelt dann der kleinen Leonie in der Windel rum. Und er zeigt ihr, wie frühkindliche Masturbation funktioniert.
Ja, liebe Leute, das klingt genauso unappetitlich, wie es ist. Anstatt Kinder vor pädophilen Straftätern zu schützen, wie es die WHO ja vorgibt, gibt sie diesen sogar Anleitungen und eine angeblich wissenschaftliche Basis.
Die Kinder und der Sex. Ein hochsensibles Thema. Kinder und Jugendliche wachsen ja in Unsicherheit auf. Die lernen die Welt ja ganz neu und zum ersten Mal kennen. Sie orientieren sich an ihren Mitmenschen und an dem, was Respektspersonen ihnen sagen.
Was aber, wenn sie in dieser Phase der Unsicherheit auch noch in den Grundfesten ihrer Überzeugung erschüttert werden?
Annette Richter-Unruh ist Hormonspezialistin. Sie behandelt zurzeit 400 Transgender-Kinder.
Okay, Sophia, weshalb seid ihr denn heute hier? Tut dir was weh? Muss ich irgendwas angucken? Soll ich den Mund gucken? Hast du Halsschmerzen? Soll ich dir mal erzählen, warum ich denke, dass du hier bist?
Der Westdeutsche Rundfunk begleitet ein Kind. Das Kind nennt sich Sophia und ist nun bei einer Ärztin für Hormonbehandlungen. Die Ärztin spezialisiert sich also darauf, Jungs mit weiblichen Hormonen zu behandeln und Mädchen mit männlichen Hormonen.
Dadurch will sie die Kinder und Jugendlichen dem Geschlecht näher bringen, von dem sie glaubt, dass es ihr eigentliches Geschlecht ist.
Du hast festgestellt, dass du ein Mädchen bist. Und das bist du auch. Weil du hast festgestellt, dass dein Körper an einigen Stellen nicht dazu passt. Stimmt's? Mhm. Wir wissen gar nicht, woher das kommt. Aber das sind viele Kinder und Jugendliche, die sind einfach in dem Körper nicht geboren, wie sie sich eigentlich fühlen. Und das muss man ändern, ne?
Diese Doku ist nur eine aus einer ganzen Reihe von Trans-Dokus. Alle gedreht vom deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Der schwierige Weg zum eigenen Geschlecht. Transgender-Kinder. Vom Kampf, ein Sohn zu sein. Wer bin ich? Mein Kind ist trans, was nun? Ich bin Sophia. Endlich ich, um nur einige der Titel zu nennen.
Über das Trans-Thema ist in den vergangenen Jahren massiv medial berichtet worden. Das ging einher mit politischen Entscheidungen. SPD, Grüne und FDP haben das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Die Änderung des Geschlechtseintrags geht nun per Sprachakt. Es braucht keine therapeutische Begleitung und keinen Richter. Die Änderung des Geschlechtseintrags und Vornamens ist quasi jährlich widerrufbar. Theoretisch ist der Vornamenswechsel in einem Leben locker 60 Mal möglich.
Für Transpersonen ist das natürlich eine massive Erleichterung. Dafür hat es ja auch überzeugte Aktivisten gegeben, die gegen Widerstände ihre Sichtweise durchdrücken konnten. Einige von ihnen dürften sogar echte Ideologen sein, die den ganzen lieben langen Tag sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Und welche Folgen das haben kann, wollen wir mit zwei Beispielen zeigen.
Los geht's mit einem Video aus New York. Da wurde Ende März der International Transgender Day of Visibility gefeiert. Also der Tag der Sichtbarkeit von Transpersonen. Die konservative TikTokerin Savannah Craven hat sich unter das bunte Volk gemischt.
I'm trans, I have trans children and this is us.
If you don't mind me asking, when did you know that your true identity was transgender?
I grew up in a fundamentalist religion and I fought it for a long time with depression. Probably say I knew it 10, 12, but didn't believe it and didn't really accept it about myself until about 8 years ago.
Die Teilnehmerin sagt, ich bin trans, ich habe Transkinder, ich bin aufgewachsen in einer strengen, fundamentalistischen Religion. Dass ich trans bin, wusste ich bereits mit 10 oder 12 Jahren, aber ich wollte es zunächst nicht wahrhaben. Sie lebt ihre Geschlechtsidentität, ihre neue, jetzt seit etwa 8 Jahren.
Danach fragt die TikTokerin, wie die Kinder entdeckt haben, dass sie trans sind.
I have a trans child, yes.
And what were the signs and how did they start to identify?
From a young point, they just never fit in. We We knew before they did. The day they came out was a relief to us because we're like, oh my God, they finally figured it out. And luckily, they had trans friends. We had trans community. They asked a lot about trans stuff. So I asked one of my trans friends to come over. Hey, can they just meet you and, you know, see you and ask possibly inappropriate questions because they're seven.
Sie sagt, schon als kleine Kinder haben sie nicht richtig reingepasst. Wir wussten es, bevor sie es wussten. An dem Tag, an dem sie es uns gesagt haben, waren wir erleichtert. Endlich haben sie es rausgefunden. Zum Glück haben sie Trans-Freunde. Wir haben eine Trans-Gemeinschaft. Sie haben viele Fragen über Trans-Dinge gestellt. Und so konnte ich Trans-Freunde einladen, die ihnen die Fragen beantworten konnten. Möglicherweise unangemessene Fragen, denn sie sind 7 Jahre alt.
Wisst ihr, was die Gefahr ist? Was, wenn diese Kinder gar nicht trans sind? Was, wenn diese Frau von einer fundamentalen religiösen Sekte in eine andere geschlittert ist? Denn genau so klingt es. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Transperson auch ein Transkind bekommt? Rein rechnerisch.
Oder zwingt sie bewusst oder unterbewusst das Kind in eine psychische Erkrankung? Hat das Kind irgendwann mal verstanden, was Mama eigentlich von ihr will? Und hat es nicht auch gemerkt, wie erleichtert Mama mit ihren Sorgen war, als sie es dann gestanden hat, dass sie tatsächlich trans ist? Wenn das so wäre, dann wäre das Leid, was sie damit verursacht haben, mit Worten kaum zu beschreiben. Das wäre ein schweres Verbrechen. Sie hätte das Leben eines Kindes unwiederbringlich beschädigt und eine Seele zerstört. Und wie oft passiert sowas eigentlich? Wie oft verwirren Lehrer, Betreuer, Eltern, Ärzte oder Online-Aktivisten unsere Kinder?
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet über eine der berühmtesten Kliniken für Transpersonen auf der Welt. The Tavistock Center in London war die entscheidende Anlaufstelle in Großbritannien. Und sie war ein echtes Erfolgsmodell. Die FAZ schreibt 2022:
Im Jahr 2010, als die Tavistock Klinik in London mit der Verschreibung von experimentellen Pubertätsblockern für Minderjährige mit Geschlechtsidentitätsstörung begann, erhielt der einzige Gender- und Identitätsentwicklungsdienst des staatlichen Gesundheitswesens 138 Zuweisungen. 2020 lag die Zahl schon bei 2.383 Fällen. Ich meine, das ist ja praktisch eine Explosion. Das sind ja 17 Mal so viel.
Ja, das ist aber noch gar nichts. 2021 waren es etwa 5.000 Fälle.
Von 138 Fällen pro Jahr auf 5.000? Die Klinik hatte mehrere Besonderheiten. Unter anderem wurden schwere Hormonbehandlungen bereits ab dem Alter von 11 Jahren begonnen.
Doch die Tavistock-Klinik mit ihrer Abteilung für Geschlechtsumwandlung wurde kritisiert. Sowohl intern wie auch von externen Experten, wie dem Psychoanalytiker David Bell. Er war ein Tavistock-Aussteiger und warf der Klinik vor, unsauber zu arbeiten. Es folgten Vorwürfe der Transphobie gegen den Analytiker.
Doch der Nationale Gesundheitsdienst hat eine Untersuchung angeordnet. Über das Ergebnis berichtet dann sogar die linke Taz.
Oh.
Umgang mit Kindern ungenügend. Die Gender-Abteilung der Tavistock-Klinik muss schließen. Eine Untersuchung wies Englands einziger solcher Einrichtung schwere Mängel nach.
Der Bericht kam zum Urteil, dass in der Klinik zu leichtfertig und ohne ausreichende Beratung behandelt wurde. Besonders bekannt wurde der Fall von Kira Bell. Geboren als Mädchen wurde ihr zunächst Pubertätsblocker verabreicht. Dann wurde sie einer Testosterontherapie unterzogen. Dann wurden ihr die Brüste entfernt. Und heute?
Lebt sie als Frau.
Mhm.
Das Mädchen lebt als Frau mit amputierten Brüsten.
Mhm. Diese Fälle von Geschlechterwechsel sind das Drastischste, was wir euch heute zeigen wollen. Denn das sind Beeinflussungen von Kindern, die körperliche Schäden verursachen können. De facto sprechen wir über Kastration. Eine Transfrau hat keine Gebärmutter. Ein Transmann hat keine Spermaproduktion. Wenn Menschen die Geschlechtsorgane amputiert werden, können sie keine Kinder mehr zeugen und natürlich auch bekommen. Das ist Kastration.
Oh, Anzeige ist raus. Wo ist mein Menschenrechtsklemmbrett?
Schon weg.
Naja, also Transfrauen sind Frauen und Transmänner sind Männer. Okay, dann erklärt mir das mit der Gebärmutter bitte nochmal. Ich glaube, dann kommen sie in Stocken.
Ja.
Genauso wie bei der Frage, wie viele Geschlechter es eigentlich gibt. Da kommen sie regelmäßig in Stocken. Unendlich viele. Das ist doch nicht meine Entscheidung. Das weiß ich doch nicht. Das können nur diejenigen beurteilen, die diese Geschlechter alle haben.
Hm.
Ich bin gespannt, wie viele Jahre sie das überhaupt noch sich trauen zu sagen.
Biologie ist doch kein Wünsch dir was.
Nee, das ist es nicht. Geschlecht ist nur eine soziale Konstruktion. Das könnt ihr wahrscheinlich auch bei den Falken nachlesen. Guckt mal rein in deren Broschüren. Da steht drin, dass Geschlechter ja in Wirklichkeit von uns erstmal festgelegt wurden über die Jahrhunderte und Jahrtausende.
Achso.
Aber das hat nichts damit zu tun, welches Geschlecht ihr wirklich habt. Und das ist ja der Gedanke der gesamten Trans-Ideologie, dass jeder von uns in sich unterschiedliche Geschlechter trägt und sie ausleben sollte. Aber der Regelfall von Indoktrination von Kindern ist ja immerhin nur psychische Beeinflussung. Denn Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn wir unsere Zukunft dahin erziehen, wo wir unsere Zukunft haben wollen, dann können wir ja in der Zukunft auch tun, was wir wollen.
Naja, vor 10 Jahren, da hat eine deutsche Politikerin eine Entscheidung für die Zukunft gefällt. Es war eine der schwerwiegendsten Entscheidungen der Bundesrepublik. Sie hat damit unsere Gesellschaft gravierend verändert. Sie hat die Parteienlandschaft verändert und Auswirkungen auf jeden Teilbereich unseres Lebens gehabt. Es war Angela Merkel mit ihrem Klassiker.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Afghane in Deutschland? Das konnte man früher mit der Lupe suchen. Heute sind es über 400.000.
Syrer? Früher exotisch. Heute über 1 Million Menschen.
Ukrainer? Traf man selten. Heute über 1 Million Menschen.
Seit Beginn der Zuwanderungswelle vor über 10 Jahren hat sich Deutschland massiv verändert. Wir haben eine Grafik von Statista. Sie zeigt die Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund im engeren Sinne. In Deutschland von 2011 bis 2024.
Und diese Grafik könnt ihr euch alle ausdrucken, einrahmen und jeden Tag daran denken, denn ich muss sagen, die ist wirklich eindrucksvoll. Der blaue Balken zeigt Deutsche ohne Migrationshintergrund. Diese Zahl sinkt von 64 Millionen auf 57 Millionen, also um 7 Millionen.
Der schwarze Balken zeigt Menschen mit Migrationshintergrund. Diese Zahl steigt von rund 15 Millionen auf rund 25 Millionen an, also um 10 Millionen.
Es ist eine wahre Völkerwanderung nach Deutschland. Afrika, Asien, Europa und aus der EU zu Millionen sind sie gekommen.
Und sie bekommen Kinder. Darum ist die Zukunft migrantisch. Und was machen wir? Wir brauchen Akzeptanz, damit kein Widerstand aufkommt, damit keine Konflikte aufbranden, damit die Deutschen sich daran gewöhnen, in der BRD zu leben, der bunten Republik Deutschland. Und deswegen geht es an die Kinder. Der Kinderkanal von ARD und ZDF zeigt, Opa ist rassistisch.
Ja! Yeah!
Sind seine Witze wirklich so schlecht? Schlimmer, sie sind rassistisch. Das geht echt gar nicht.
Kommt ein Koreaner, ein Türke und... Jetzt ist aber genug hier. Ich will einen Witz erzählen.
Nein! Moment mal!
Aber nicht nur Opa ist rassistisch, auch das Brüderchen. Jetzt seht ihr 2 Kinder, die auf einer einsamen Insel gestrandet sind. Leider geht ihnen das Essen aus. Der Junge mit dem Namen Sven merkt, dass ihm seine Brote mit Leberwurst ausgehen. Aber dann kommt die Rettung. Eine Schatzkiste wird angespült.
Was ist das denn? Ratatouille.
Bah.
Paella.
Kenn ich nicht.
Cevapcici.
Will ich nicht.
Mandu.
Ekelhaft.
Sven leidet und hat großen Hunger, aber fremde Speisen mag er nicht. Wie der lustige Film im Kinderkanal wohl weitergeht. 2 Wochen später.
Ist das lecker? Bist du dir sicher, dass du nichts abhaben willst?
Ah!
Sag mal, hast du abgenommen?
2 Wochen später ist Sven tot. Er ist verhungert, weil er nur deutsches Essen essen wollte. Die Botschaft dahinter? Friss oder stirb. Was könnte besser zu Deutschland passen? Wenn du die BRD nicht akzeptierst, dann wird das dein Ende sein.
Und wenn ihr denkt, dümmer geht's nicht, weit, weit gefehlt. In der vergangenen Woche haben diese Videos vom Kinderkanal die große Runde gemacht. Twitter-Accounts wie Critical Cat und der ÖRR-Blog haben noch viel mehr davon gezeigt. Viele davon stammen aus der Serie Moment, die 2021 veröffentlicht und sind auch heute noch auf YouTube zu sehen.
Ihr habt doch sicher noch nicht genug davon. Okay, zwei ganz besondere Exemplare zeigen wir euch noch. Nummer 1, weißer Arzt untersucht schwarzes Mädchen. Er lobt dann ihre Haare und das wird rassistisch gedeutet und am Ende wird er dann zu einem Insekt. Also eben noch ein weißer Arzt und jetzt ist er ein Insekt, genau gesagt eine Mücke, und dieses Insekt wird dann mit Gift getötet.
Also noch schlimmer als Mücken sind ja Mücken, die sich als Ärzte ausgeben, ne? Was haben wir denn da? Dagegen hilft sehr gut Dinge ansprechen und sich wehren. Am besten gleich mal ausprobieren.
Aber nicht nur der weiße Arzt wird vergiftet, auch die deutsche Oma wird bekämpft und in einem stinkend braunen Fluss versenkt. Kann die Oma denn schwimmen? Egal, sie ist ja eine braune Rassistin und verdient den Stinketod.
Ich habe ein neues Spiel, Almaniac. Hey Leute, ich probiere heute dieses neue Game aus. Es soll total schwierig sein, aber mal gucken. Bis zur Oma kommen und sie dann überzeugen, dass ich deutsch bin. Ah, shit! Sie schießt mit Wörtern. Streichholz, Schächtelchen. 555. Diesmal schießt sie mit Würstchen. Ja, geschafft.
Tja, liebe Leute, unser Problem heißt Rassismus. Schuld sind die weißen Deutschen. Sie wollen es einfach nicht verstehen. Und darum haben über 10 Millionen Deutsche ja bereits die AfD gewählt. Wo ist eigentlich Tiki die Schildkröte?
Tiki!
Tiki die Schildkröte ist genau die gleiche beschissene Geisteshaltung wie diese Videos im Kinderkanal.
Ja.
Ich wette mit dir, diese Freaks bei ARD und ZDF, diese Idioten beim Kinderkanal, werden sagen, das müssen sie ja alles sozialpädagogisch im Kontext sehen. Nein, es gibt keinen Kontext, in dem eure Videos irgendwie okay sind.
Ja.
Ihr hetzt kleine Kinder auf gegen weiße Deutsche, die angeblich so und so wären. Und dafür benutzt ihr übrigens unter anderem migrantische oder deutsche Kinder im Migrationshintergrund. Mhm. Das ist dermaßen daneben, was ihr für ein Scheißprogramm macht.
Ja.
Und das gilt auch für Logo. Wir könnten jede Woche Sendung machen, was Logo wieder verbockt hat. Wie Logo versucht, mit seinen Kindernachrichten Kinder zu erziehen, und zwar genau in die Richtung, wo ihr sie haben wollt.
Mhm.
Und zwar immer gegen die AfD. Und egal, welches Thema wir heute angepackt hätten, Transkinder oder Rassismus oder Klimapolitik, ihr steht immer auf derselben Seite und ihr indoktriniert die Kinder immer mit derselben Scheiße. Und das hat mit Politik nichts zu tun, das hat mit Nachrichten nichts zu tun, das hat etwas mit Ideologie zu tun. Und das ist eigentlich ein Verbrechen an den Kindern. Denn ihr vergeht euch an ihnen in einer Form, wie wir uns das niemals trauen würden. Ihr versucht, in ihre Köpfe einzudringen. Ihr seid nicht viel besser als die durchgeknallte Transperson, die ein Kind dazu bringt, dass es selber denkt, dass es ein Transkind ist. Ihr beschädigt Kinder Seelen. Nur mal so als kleiner Zwischenruf, ihr Verdammten. Also, über 10 Millionen Menschen in Deutschland wählen trotzdem die AfD. Tendenz steigend. Die migrationskritische Partei ist aktuell die beliebteste Partei Deutschlands. Nehmt das bei Logo. Und wisst ihr, warum ihr so eine Scheißsachen macht? Weil ihr Schiss habt, weil ihr ganz genau wisst, wer hier gerade das Land übernimmt. Weil ihr ganz genau spürt, wie die Stimmung im Land ist. Nicht nur 38% in Sachsen-Anhalt, nicht nur 35% in Mecklenburg-Vorpommern, nicht nur 27% in ganz Deutschland. Das sind die Leute, die sich schon trauen, diese Partei zu wählen. Aber euch verachten noch viel mehr. Und ihr werdet eure Jobs verlieren, wenn es soweit ist. Und ihr werdet in Schimpf und Schande davongejagt. Und ihr müsst alle Abbitte leisten. Und ihr habt Angst, eure Freunde zu verlieren. Ihr habt Angst, dass ihr tatsächlich jahrelang alles falsch gemacht habt. Und darum klammert ihr euch so sehr an eurer Ideologie.
Naja, und bei den Wählern, da ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Bei den Kindern aber noch nicht. Und darum schicken wir die sozialistischen Falken in die Schule. Wir zahlen Millionen und Abermillionen für Antirassismus-Projekte und wir hängen an jede Schule ein Schild: Schule ohne Rassismus.
Und genau das ist mein Humor. In Berlin haben wir Schulen. Da liegt der Anteil von Kindern mit nicht-deutscher Herkunftssprache bei 80-90%. In etlichen Schulen deutschlandweit sind migrantische Kinder in der Mehrzahl. Aber wir müssen natürlich Schule ohne Rassismus daran klatschen. Was glaubt ihr denn? Wie stark ist der Rassismus so ausgeprägt in einer Schule mit 90% Migrationsanteil? Welcher Lehrer traut sich da überhaupt seine Schnauze aufzumachen? Welcher Lehrer traut sich überhaupt zu sagen, wir können andere Kinder nicht zwingen, heute zu fasten? Wer traut es sich? Aber ARD, ZDF und Bund Republik Deutschland glauben, das Problem ist Rassismus. Und genauso beschulen sie unsere Kinder. Meine Vermutung ist übrigens, es geht nicht um Rassismus.
Was?
Es geht um Indoktrination. Unsere Kinder sollen gar nicht erst auf falsche Gedanken kommen. Denn falsche Gedanken führen zu falschem Wahlverhalten. Und das können wir in der Zukunft überhaupt nicht gebrauchen.
Mm-mm. Und darum solltet ihr euren Kindern jetzt mal die Augen und Ohren zuhalten. Noch besser, schickt sie ins Bett. Oder sie sollen noch eine Runde Almaniac zocken und die weiße Oma in den braunen Fluss werfen. Denn das hier, das sollten sie besser nicht sehen.
Wolfgang Büscher, Sprecher des Kinderwerks Arche, hat vor wachsendem religiösem Mobbing an Berliner Schulen gewarnt. Laut Büscher würden Kinder muslimischen Glaubens vom politischen Islam missbraucht, um Mitschüler unter Druck zu setzen. Er spricht von Mini-Islamisten, die Andersgläubige ausgrenzen und zum Konvertieren drängen.
Die Berliner Arche ist übrigens seit vielen Jahren eines der renommiertesten Hilfsprojekte Deutschlands. Es ist hochdekoriert, es ist ausgezeichnet und es wurde im Berliner Bezirk Hellersdorf gegründet. Ihr wisst ja, ich bin weit in den Berliner Osten gezogen und darum kenne ich mittlerweile auch den Bezirk Hellersdorf ganz gut. Vor ein paar Tagen war ich am U-Bahnhof Hellersdorf. Früher war der Bezirk geprägt von Ostberlinern. Migranten gab es wegen der DDR-Geschichte auch, und zwar aus Vietnam oder aus der Sowjetunion. Vor allem Russlanddeutsche haben sich dort niedergelassen. Dieses Bild hat sich aber am U-Bahnhof Hellersdorf radikal verändert. Ich war zufällig da, als Schulschluss war. Alles voller Mädchen mit Kopftüchern, Gruppen von Jungs und jungen Männern. Hellersdorf ist orientalisch geworden und die Zukunft von Hellersdorf ist orientalisch. Und die Arche, die hat mittlerweile ebenfalls in der Mehrzahl eine ganz neue Klientel. Neu in Deutschland, muslimisch und arm.
Die Arche warnt seit längerem vor diesem Phänomen, unter anderem Ende 2025. Die Meinung vom Arche-Sprecher, es ist der politische Islam, vor dem wir Angst haben müssen. Zitat, gemobbt werde nicht von jüdischen Kindern, nicht von katholischen oder evangelischen Kindern. Es sind nicht die Kinder aus Familien mit türkischen Wurzeln. Es sind in der Tat Kinder aus dem politischen Islam. Damit meine er Kinder, deren Großeltern aus Palästina, dem Gazastreifen, aus dem Westjordanland, aus Syrien und dem Irak kämen.
Hat er das wirklich gesagt? Das ist aber unschön. Findet man vermutlich auch im Jugendamt. Denn wenn Kinder oder Jugendliche aus einem gewissen Herkunftsgebiet kritisiert werden, dann ist man da ganz sensibel. Und darum wird Berlin seit Monaten von einem Skandal erschüttert.
Nach Vergewaltigungsvorwürfen in einem Berliner Jugendzentrum fordert die CDU-Fraktion Berlin-Neukölln die Abwahl der zuständigen Jugendstadträtin von den Linken. Es gibt Vorwürfe, wonach das Jugendamt diesen Vorfall vertuschen wollte. Erst nach vielen Wochen wurde der Vergewaltigungsfall bekannt und erst dann auch Anzeige erstattet. Die Jugendstadträtin weist die Vorwürfe zurück.
In Berlin-Neukölln, da soll eine Gruppe arabischer, männlicher, jugendlicher mehrere Mädchen sexuell missbraucht haben. Ein Mädchen soll vergewaltigt worden sein.
Allerdings soll die Tat dann vertuscht worden sein. Aus Angst vor antimuslimischem Rassismus. Aus Angst, dass junge arabische Jugendliche in die Kritik geraten, dass Stereotype bedient werden und die Polizei pauschal härter gegen die Jugendlichen vorgeht.
Der Fall sorgt in Berlin seit Monaten für Schlagzeilen. Die Bild hatte ihn am 11. März an die Öffentlichkeit gebracht. Vergangene Woche berichtet dann das ZDF. Wir erfahren, dass die 16-Jährige noch immer von ihrem Vergewaltiger erpresst wird. Mit einem Video von der Tat. Darum wollte sie Anzeige erstatten. Sie wendet sich dann an eine Sozialarbeiterin eines Neuköllner Mädchentreffs, der neben dem Tatort liegt.
Die Sozialarbeiterin wendet sich an das Jugendamt. Doch da beißt sie auf Granit. Die zuständige Jugendamtsmitarbeiterin habe eine Anzeige verhindern wollen, weil sie eine Marginalisierung der Tätergruppe befürchtete. Und weiter, sinngemäß äußerte sie, dass die muslimischen Jungen bereits genug im Visier der Polizei seien und sie einen Generalverdacht verhindern möchte.
Die Tat soll im November passiert sein. Im Januar traut sich das Mädchen, die Sozialarbeiterin zu informieren. Im Februar wendet sich die Sozialarbeiterin an das Jugendamt. Im März wird der Fall öffentlich.
Dabei gibt es schon seit Februar 2025 Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen diese Gruppe von männlichen Jugendlichen.
Kinderschutz, so wichtig!
Ja, so wichtig, dass man da ein Jahr lang so gar nichts machen kann. Obwohl jede sexuelle Straftat eine schwere Straftat ist. Und dann braucht man auch noch Monate für eine Anzeige in einem Verdachtsfall von Vergewaltigung. Kinderschutz ist ja wirklich so wichtig. Macht euch das nochmal klar. Wenn da ein junger Mann von 16 Jahren einem Mädchen von 15 Jahren allein schon zwischen die Beine gegriffen hat oder an die Brust gegriffen hat, dann ist das schon definitiv eine Strafanzeige wert.
Natürlich.
Und hier steht eine Vergewaltigung im Raum. Und jetzt geht erstmal die Trägerin dieses Mädchenprojekts zum Jugendamt und fragt, wie wir da jetzt mit der Anzeige verfahren. Das Jugendamt sagt, nee, also da verfahren wir besser jetzt mal nicht mit der Anzeige und es wird einfach keine Anzeige erstattet.
Ja, Marginalisierung der Tätergruppe.
Marginalisierung der Tätergruppe, weil die es mit der Polizei ja schon so schwer hat. Die hat es mit der Polizei so schwer, weil sie kleinkriminell oder vielleicht sogar schon großkriminell ist. Gut, dass die Polizei in diesem Stadtteil von Neukölln tatsächlich aufpasst und die im Visier hat.
Aber wisst ihr was? Manchmal hilft ja auch eine Anzeige nicht. Manchmal hilft auch kein Gerichtsverfahren. Und das bringt uns zu unserem letzten Fall. Und jetzt mal ganz ernst gemeint, Kinder und zarte Gemüter jetzt weg vom Radio und vom Fernseher. Denn jetzt wird's heftig. Wir gehen nach Wien.
Über dieses Urteil spricht seit Freitag ganz Österreich. In Wien wurden am Freitag 10 junge Burschen vor Gericht, alle mit Migrationshintergrund, freigesprochen. Es ging um den Vorwurf Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Es ging um ein damals 12-jähriges Mädchen in Wien, Favoriten. Das Mädchen habe sich bei ihren Aussagen widersprochen. So begründet der Richter die Entscheidung.
Die 12-jährige Anna hat sich über Monate verändert. Das berichtet ihre Mutter. Sie wurde schweigsam, sie wurde immer stiller. Erst später erfährt die Mutter, Anna hat mit einer Gruppe junger Männer zu tun. Die hängen immer im Park vor dem Haus ab und sie haben laut Mutter die Haustür von Anna immer im Blick.
Am 21. April 23 kommt Anna nicht mehr nach Hause. Erst am nächsten Tag, da am Abend, taucht sie wieder auf, verdreckt, verschwitzt und benommen.
Die jungen Männer und Jugendliche, alle Migranten oder mit Migrationshintergrund aus Syrien, Bulgarien, Nordmazedonien und der Türkei haben ein Hotelzimmer angemietet. In diesem Hotelzimmer haben sie Sex mit dem 12-jährigen Kind. Die Beschuldigten sind 14 bis 18 Jahre alt, alle sind also deutlich älter als Anna.
Das Gericht macht schnell einen Prozess. Freispruch. Obwohl einer der Beschuldigten bestätigt, dass Anna Nein gesagt hat. Obwohl jede sexuelle Handlung mit einer 12-Jährigen unter Strafe steht. Obwohl die Hälfte der Angeklagten vorbestraft gewesen ist.
Warum Freispruch? Die Angeklagten konnten ja gar nicht wissen, wie jung Anna ist. Sie seien davon ausgegangen, dass sie 14 Jahre oder älter ist. Und sie seien davon ausgegangen, dass die sexuellen Handlungen in diesem Hotelzimmer einvernehmlich waren. Anna wollte es doch auch. Dazu hat ihre Mutter mittlerweile ein Buch geschrieben und vor wenigen Tagen gab es mit ihr ein Interview in der Welt und daraus werden wir jetzt zitieren.
In diesem Hotelzimmer, da waren zeitweilig ein Dutzend Burschen gleichzeitig mit einem 12-jährigen Mädchen. Mein Kind ist sehr zierlich und schlank. Sie liegt auf dem Bett, umringt von zig Männern und dann dringt ein Mann nach dem anderen. Auf Fotos aus dem Gericht ist ja zu sehen, dass einige der Angeklagten körperlich schon sehr reif waren. In dieses zarte Mädchen ein. Glaubt da wirklich jemand, dass man hier von Freiwilligkeit sprechen kann?
Tja, was sagt man dazu? Steht das eigentlich im Lehrbuch der Weltgesundheitsorganisation? Befürwortet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung diesen Gangbang? Haben die sozialistischen Falken schon einen Workshop zum Thema? Wenn ja, sind sie eigentlich pro Gangbang mit 12-Jährigen? Und wäre es wirklich so anders, wenn es eine 14-Jährige wäre, findet das Gericht in Österreich das eigentlich in Ordnung, wenn eine 14-Jährige die ganze Nacht Sex mit 10 Männern hat, in einem extra angemieteten Hotelzimmer? Was sagt eigentlich der Gesetzgeber in Österreich dazu? Tja, Leute, ich würde mal sagen, das war's erstmal. Genug Fragen gestellt für heute. Ich denke, wir kümmern uns einfach wieder um die wichtigen Dinge des Lebens. Rassismus, antimuslimische Diskriminierung, denn da kennen wir uns ja alle aus. Und hier seht ihr ARD und ZDF, wie sie sich die Situation beim Shoppen vorstellen. Frau mit Kopftuch will einen Artikel zurückgeben, darf sie aber nicht. Weißer Deutscher will eine gebrauchte Unterhose zurückgeben. Aber klar doch.
Na, da kann ich Ihnen wirklich nie helfen. Was kann ich denn für Sie tun?
Ja, das wird ja auch langsam Zeit. Ich möchte diese Unterhose umtauschen.
die zwickt. Bernd, sagst du auch was?
Ja, Sabine. Das ist nämlich immer noch Deutschland hier. Und umtauschen gehört zu deinen Grundrechten. Zumindest sollte es das. Also gerne. Pronto.
Ja, natürlich. Ich sehe mal, was ich machen lässt. Ja.
Ja, wir haben euch ja gesagt, das ist nichts für schwache Nerven heute.
Mhm. Nee, ist es nicht.
Aber sieht die Realität aus.
Und das Thema lag auf der Straße. Das haben wir eigentlich seit Monaten schon im Kopf, dass wir mal wieder was zu dem Thema machen. Und als dann diese antirassistischen Videos aufgeploppt sind in der vergangenen Woche, da wusste ich, jetzt ist es soweit. Und dann habe ich mich über Telegram ja auch an euch gewendet und ihr habt auch mitgeholfen.
Ja.
Vielen Dank an Cindy, Karen, Anke, Florian, Birgit, Micha, Fabian, Isabel. Die haben alle sachdienliche Hinweise zu dieser Folge geschickt.
Toll, danke.
Und dann haben wir auch noch eine Klimaumfrage, eine Umfrage gemacht bei Telegram. Und da haben wir euch gefragt, welche Welt werden wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen? Und die am häufigsten gegebene Antwort war Tech-Diktatur.
Das habe ich auch angeklickt.
Erzähl mal, wie wird denn deine Tech-Diktatur aussehen?
Ja, teilweise leben wir ja schon in einer. Also ja. Versuch dich doch heute mal, wenn du im Job stehst oder auch im Schulalltag, wirklich der Technologie völlig zu entziehen. Und da wird ja immer noch einer draufgesetzt. Und natürlich sind wir mittlerweile kurz vorm absolut gläsernen Internet-User. Und da kommt ja immer noch mehr. Und mal davon abgesehen, die Abhängigkeit von uns, von US-Tech-Konzernen, ist ja auch immens. Ne?
Ich habe gerade heute einen Ausschnitt von Elon Musk gesehen und Musk hat gesagt, also ihr braucht kein Geld mehr sparen fürs Alter. Ihr braucht so nichts sparen. Ach. Wenn ich recht habe, dann werden sich alle Probleme von alleine lösen. Die Roboter werden unsere Arbeit machen, Ressourcen werden gar kein Problem mehr sein. Alles wird richtig geil.
Cool.
Dann ist ja alles in Ordnung.
Mach ich ja gar nichts mehr.
In dieser Umfrage hat übrigens auch Ansgar aus Wien uns eine E-Mail geschrieben. Er meint, bei der Umfrage waren seine Antwortmöglichkeiten nicht dabei. Mhm. Also auf der 1 war Tech-Diktatur mit 25%, auf Platz 2 Klimasozialismus mit 21%. 17% glauben noch daran, freie Meinung, freie Entfaltung, eigene Entscheidung. Und Ansgar sagt, meiner Meinung nach sieht es eher so aus, dass sich die Welt spaltet. Ein Teil wird sich frei entfalten oder es zumindest versuchen, während der andere Teil sich der Propaganda beugt und in die Gräben hineinläuft, die ihm vorgesetzt werden.
Ansgar, da bin ich auch ganz bei dir, weil ich glaube nicht, dass alle, also ich glaube, die Herde teilt sich. Naja. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Zuschriften, egal ob E-Mail, Kommentar und. Wir haben natürlich auch ein bisschen was mitgebracht. Ihr seid da der Wind unter unseren Flügeln und erstmal gab es sehr viel Lob zur vergangenen Folge. Das fand ich toll, auch vor allem zu deinem Blog. Haben wir ja auch ein bisschen was nochmal rausgecuttet bei Shorts. Und dann haben wir von Bonvoli, glaube ich, einen Kommentar, schreibt: Die Grünen schützen die Demokratie, wie eine Rockergang die Besitzer von Clubs schützen. Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöner Vergleich.
Ja, ja. Beide kassieren Schutzgeld.
Ja.
Ja, die Grünen stecken es direkt wieder in ihre NGOs. Mhm. Ich glaube, Mehmet Scholl hat mal einen üblen Spruch gebracht, musste er sich natürlich entschuldigen. Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt, hat er gesagt. Ich sag mal so, aber Leute, Mehmet Scholl war aktiv in den 90er Jahren. Da waren die Grünen eine Partei, meine Güte, die hat man belächelt. Ja? Heute ist es eine Partei, vor der man Angst hat.
Mhm. Trotzdem darf man.
Denn man traut ihnen jederzeit zu, dass die uns hängen.
Ja. Und der Hajo hat nämlich geschrieben, das ist alles umgekehrtes Robin Hood-Prinzip. Nehme den Armen und gib es den Reichen. Vielen Dank. Sehr nett. Ja, dann habe ich noch was von Bui. Also, das sind, glaube ich, einfach nur aneinandergereihte Buchstaben. Gerade geguckt, Karlsruhe-Palma im Juni 39€ hin und zurück. Die Leute können einfach nicht richtig googeln und gehen ins Reisebüro, wo der Mittelsmann abkassiert. Das hat sich auf die Flugpreise konzentriert. Wir hatten ja auch extra von Lufthansa genommen. Natürlich gibt es auch günstigere Angebote, aber bei denen konnte man am besten vergleichen über die Jahre.
Also mich wundert eigentlich, dass Karlsruhe-Palma so billig ist. Palma-Karlsruhe. Das kenne ich jetzt billig. Da will ja keiner hin zurück.
Das ist allerdings...
Nach Baden, na hör mal.
Oh Gott.
Hast da waren wir noch nie. Wir waren noch nie in Baden mit unserem Roadtrip.
Vielleicht ja nächstes Jahr.
Ja, mal, nee, glaube ich nicht. Also nächstes Jahr werden wir vermutlich mal in den Norden abbiegen müssen. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Also wir waren bei unserem letzten Roadtrip ja in Westdeutschland und ein bisschen in Mitteldeutschland. Dieses Mal geht es für uns zuerst nach Bern, danach nach Innsbruck. Mhm. Dann nach Nürnberg, danach Weimar und am Ende dann nach Würzburg.
Dritte Juniwoche.
Und wir haben einen Zuschauer aus Zürich.
Zürich?
T-S-Y-R-I, aber ich vermute, er meint Zürich.
Ich kenne keine andere Stadt, aber ich kenne mich da auch schlecht aus.
Zürich. Traue ich den Schweizern aber auch zu, so einen süßen Namen zu haben. Das ist der Daniel und der Daniel denkt darüber nach, uns beim Roadtrip auch zu besuchen in Bern. Aber er sagt, dass die Verbindung zwischen Bern und Zürich mittlerweile richtig schlecht geworden ist und er deswegen überlegt, ob er wirklich kommt. Also Daniel, es wäre eine Beleidigung, wenn du nicht kämest. Apropos Beleidigungen, er hat uns geschrieben, Benjamin, sag mal, warst du in der letzten Folge eventuell ein bisschen beschwipst? Vor allem zu Beginn der Sendung hatte ich ein wenig den Eindruck. Die Antwort ist natürlich, Daniel, wir senden schon seit Wochen nicht mehr aus dem Basta-Berlin-Studio, sondern aus der Ausnüchterungszelle.
Richtig.
Und deswegen wird es gerade zu Beginn mal ein bisschen holprig, aber später nüchtern wir dann aus.
Ja, so im Laufe der Sendung.
Ja.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe hier noch was von Loddert. Loddert schreibt, ich habe mit 5, da ging es ja um Arbeitsplätze und wie sicher und auch das Du hast ja auch immer gesagt, immer irgendeinen Job. Und er schreibt, ich habe mit 15 in einer Schmiede angefangen und mir Moped-Führerschein, dann Auto, dann Studium finanziert, bis ich 28 war. Drückeberger wurden da entsprechend behandelt, also Induktionsofen auf Vollgas, bis die Hände glühen. Ich habe mehr Respekt vor jedem Einzelnen, der da gearbeitet hat, als vor irgendeinem Politiker oder Beamten. Waren größtenteils Osteuropäer und exzellente Kollegen, schreibt er. Siehst du wohl.
So nämlich.
Mhm. Gab übrigens auch, ich habe die Zuschrift leider jetzt nicht gespeichert, eine Frau, die geschrieben hat, dass sie damals genauso gedacht hat wie du und auch alle möglichen Jobs nach der DDR umgeschult und alle Jobs dann noch die Oma gepflegt, die Mutter gepflegt und so weiter. Aber dann nach Corona schwer krank geworden. Und das ist natürlich dann, wenn der Körper nicht mehr mitmacht, ist natürlich, der Kopf kann noch so viel wollen, wenn der Körper nicht hinterherzieht. Danke auch für den Hinweis. Ja,
ja. Ja, ich war überrascht, dass es nach meinem neoliberalen Wutanfall keine große Kritik gab. Hat mich auch gefreut. Der Gedanke dahinter ist ja eigentlich, wenn wir den Leuten absprechen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen, dann fehlt ihnen auch die Hoffnung. Dann fehlt ihnen das Gefühl, dass sie ihr Leben selber im Griff haben. Und das ist eigentlich das, was ich kritisiere. Jeder sollte das Gefühl haben, sein Leben im Griff zu haben und selber steuern zu können. Und wenn man sie permanent staatlich betüdelt und sagt, ach du armer Kleiner, du kannst es ja gar nicht selber machen, dann behandelt man sie eigentlich wie Kinder. Um Kinder muss man sich kümmern, denen muss man auch mal einen Weg zeigen. Aber erwachsene Menschen sollten nicht behandelt werden wie Kinder. Die sollten für sich selber aufkommen und für sich selber das Leben in die Hand nehmen. Es gab aber auch Kritik tatsächlich. Und zwar, ich hatte das Ganze ja eingeleitet mit einer Anmerkung zum Thema Behindertenwerkstatt.
Ja.
Mhm. Generell habe ich gesagt, also wenn geistig oder körperlich so stark behinderte Menschen, dass Menschen so stark behindert sind, dass sie keine richtige Arbeit leisten können und keine Wertschöpfung selber betreiben, dann können sie auch den Mindestlohn nicht verlangen. Dazu hat Birgit geschrieben, ich teile euer Anliegen, dass es keine pauschale Gewährung von Lohn und Gehalt ohne Berücksichtigung der erbrachten Leistung geben sollte. Allerdings liegt bei den Werkstätten für Menschen mit Behinderung tatsächlich einiges im Argen. Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit habe ich einige Menschen mit leichter Behinderung kennengelernt, die zum Beispiel in Wäscherei oder Montage tätig sind und in ihrer Leistung nicht behinderten Menschen kaum nachstehen. Oft im Gegenteil. Weil ihre harte Arbeit derart unterdurchschnittlich vergütet wird, können Dienstleistungen und Produkte für private und geschäftliche Kunden günstiger angeboten werden als in der freien Wirtschaft. Also, sie meint, genau in diesem Bereich ist das, was ich gesagt habe, nicht zielführend, sondern da werden sie tatsächlich unfair behandelt.
Und es scheint noch mehr Ausnahmen zu geben. Die Ariane, die hat kommentiert, sie schreibt dann nämlich von einer Behindertenwerkstatt im Harz, die eine Buchbinderwerkstatt ist. Und sie selbst ist da auch selbst Expertin. Und sie sagt, also die machen so eine extrem wertvolle und auch kleinteilige Arbeit. Also das steht einem Expertenbetrieb in nichts nach. Im Gegenteil, das sind Experten. Natürlich gibt's auch das. Klar. Sicherlich.
Ich hatte übrigens mal einen blinden Masseur.
Ja, warum nicht? Tasten kannst du doch.
Das war eine Nervensäge. Das war eine Nervensäge.
Hallo.
Ich sag dir was, das war mein 40. Geburtstag, ist also noch nicht so lange her. Und meine Frau hat mir eine Nacht in einem Berliner Hotel mit Massage gebucht. Und es war leider wirklich sehr teuer. Und die Massage ging auch bloß so 18 oder 20 Minuten. Oh. Und die war leider sehr, sehr teuer. Und diese Nervensäge hat mir die ganze Zeit erzählt, wie es ist, als Blinder in Berlin zu leben und wie er seine Wohnung vom Blindenverband bekommen hat. Und ich dachte mir, ich bin wirklich viel zu höflich, um dem blinden Spinner zu sagen, dass er bitte endlich mal zum Taubstummen konvertieren soll.
Ich kann es auch überhaupt nicht leiden, wenn da einer quatscht. So, das, man will
wenn ich quatschen will, dann laber ich dich zu, aber ja. Ich will mich entspannen.
Ja, ist so.
Fand ich voll unverschämt.
Das Gegenteil von unverschämt, nämlich unglaublich hilfreich und unglaublich nützlich, wertvoll und elementar, ist das, was ihr uns immer an Schenkungen zukommt, an freigebigen Zuwendungen. Und wir sind jetzt gerade in den Mai gestartet, wir sind zusammen reingetanzt und lasst uns doch auch frohen Mutes raustanzen. Deshalb unter dem Video und auch auf unserer Webseite basta.berlin, da steht, wie ihr uns den ein oder anderen Euro oder auch einen Dauerauftrag zukommen lassen könnt.
Ja, mega, vielen, vielen Dank. Das war großartig. Hier, die BEZ ist natürlich rund um die Uhr geöffnet, die Basta Einzugszentrale.
So ist es. Nächste Woche haben wir auch noch einen neuen T-Shirt-Vorschlag und unseren Webshop. Den könnt ihr natürlich auch so oder so auf basta.berlin besuchen. Macht das sehr gerne. Da freuen wir uns. Frieden statt Friedrich, sage ich da nur.
Richtig. Und in der Mache sind dann perspektivisch nicht nur neue T-Shirts, sondern auch Mützen gegen die Sonne oder auch Aufkleber fürs Auto.
Richtig. So ist es. Darf man denn noch Auto fahren heutzutage?
Ja, aber nur rückwärts.
Ah. Meinst du, der Spritverbrauch rückwärts,
ja, der Tank geht dann voll. Ja, ne? Ja, naja, viele Leute fahren ja bereits Elektroautos und da gewinnst du ja beim Bremsen Energie zurück. Ah. Wenn du rückwärts fährst, produzierst du mit Elektroautos Strom. Das wissen viele nicht.
Das ist ja wie bei diesen Matchbox-Autos, die du dann aufziehst.
Probier's doch mal. Geht übrigens auch bei Benzinern. Ihr müsst einfach auf der Autobahn in den Rallye-Gang schalten.
Ja. Der Mann ohne Führerschein. Was meinst du, drehen wir noch ein Röntchen?
Jetzt bin ich erst richtig in Laune, auf Touren gekommen.
Wir starten in unseren zweiten Themenblock und wir wollen es nochmal sagen, Meinungsfreiheit, so wichtig. Die Gedanken sind frei, das ist Demokratie. Wir setzen uns dafür ein, dass ihr sagen könnt, was immer ihr wollt.
Merz leck Eier, zu hören am 1. Mai im Görlitzer Park in Kreuzberg. Veranstalter war ein loses Bündnis aus linken Aktivisten und Künstlern. Eine legitime Forderung, vielleicht nicht gerade niveauvoll, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Stimmt. Luftlinie nur rund 800 Meter weiter, ebenfalls in Kreuzberg, eine weitere Bühne zum 1. Mai. Organisiert von der Partei Die Linke. Und dort hören wir... Merz leck Eier. Und ganz Berlin hasst die AfD. Skandiert von der Berliner Rapperin Ikimel. Inhaltlich müssen wir da aber leider widersprechen. Laut Umfragen könnte die AfD bei den Wahlen im September in Berlin sogar zweitstärkste Kraft werden.
Oh, handelt es sich dann etwa um Fake News? Ist das denn noch von der Meinungsfreiheit gedeckt? Aber warum denn nicht? Aber was wäre eigentlich, wenn nicht die Linke, sondern etwa die AfD eine Bühne organisiert hätte?
Oh, und wenn dann Xavier Naidu oder ein anderer Künstler gerufen hätte, Klingbeil leck Eier und ganz Berlin hasst die SPD oder die Linke. Wäre das ebenfalls ohne Konsequenzen geblieben oder endet hier die Meinungsfreiheit dann eher in Empörung?
Ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern es war irgendwie so, für mich war es halt nicht so ein...
Macht ja nichts. Wir fordern einfach gleiches Recht für alle. Das passt aber leider nicht ins linke Narrativ.
Unsere Demokratie und Weltverbesserer. Nachdem die Veranstaltung im Görli vorbei war, konnte man diese Doppelmoral ganz gut am Boden erkennen. Zigtausende von Flaschen, Scherben, Müll und Plastik, soweit das Auge reicht, verursacht von denen, die auch permanent Umwelt- und Klimaschutz fordern. Wir fragen, wie glaubwürdig ist das denn?
Egal, Marcel. Fordern kann man ja sehr viel. Die Rapperin Ikimel etwa, mit bürgerlichen Namen heißt sie Melina Gabi Strauß. Und während ihres Auftritts hat sie auch einige politische Forderungen parat gehabt. Im Tagesspiegel lesen wir, ich bin für die 4-Stunden-Woche und mehr Gehalt.
Warum denn nicht? Wir wissen nicht, wie ernst diese Forderung gemeint war. Sie gibt aber vielleicht einen Vorgeschmack auf das, was uns wirtschaftlich blühen würde, wenn die Linke am Ruder wäre. Aber mein Gott, das ist Meinungsfreiheit.
Und darum ist es auch so wichtig, dass in diesen Tagen die Woche der Meinungsfreiheit stattfindet. Bereits zum 5. Mal in Folge haben Verbände, Bildungseinrichtungen und Stiftungen dazu aufgerufen. Und die Unterstützung ist seit Jahren groß.
Meinungsfreiheit ist der Sauerstoff für Demokratie.
Die Meinungsfreiheit ist weltweit gefährdet. Je mehr Populisten an die Macht kommen, desto brenzliger wird die Gesamtsituation.
Wie geht man in einem Land, wo die Meinungsfreiheit nicht nur erlaubt, sondern geradewegs erwünscht ist? Wie gehst du quasi dann mit dieser Verantwortlichkeit auch um?
Michelle Friedmann, Wolfgang Niedecken, Katja Riemann. Moment mal, von was für einer Meinungsfreiheit sprechen wir eigentlich hier? Ich habe das Gefühl, die meinen das irgendwie anders als wir.
Danke der Nachfrage. Sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die offizielle Website. Ich verlese. Unter dem Motto Was ist wahr? Bewegt sich die bundesweite Aktionswoche im Spannungsfeld zwischen Fakten, Meinungen und Wahrhaftigkeit. In Demokratien ist Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Doch was passiert, wenn Menschen nachweislich falsche Informationen verbreiten? Dürfen sie das, solange sie nur ihre Meinung äußern? Oder braucht eine Gesellschaft klare Grenzen, um nicht zuletzt Zusammenhalt und Demokratie zu schützen?
Ah, und politische Forderungen haben die Macher auch gleich formuliert. Etwa die Eindämmung politischer Einflussnahme in sozialen Medien und mehr Aufklärung gegen Desinformation in Schulen, Kitas und Bibliotheken.
Das erinnert doch sehr an die vielen Beiträge, die wir euch im ersten Themenblock präsentiert haben. Und wenn die hier so viel von Fake News sprechen und von Zusammenarbeit der Gesellschaft, da würde ich mal ganz gerne über die Jusos sprechen oder über die grüne Jugend oder auch über die etablierten Politiker, die selbstverständlich auch locker widerlegbare Aussagen am Fließband produzieren. Aber da sind die Faktenchecker irgendwie nicht dabei. Die stellen sie nicht an den Pranger. Da kümmern sie sich selber lieber um irgendwelche Social-Media-Gladiatoren, die man klein machen muss, weil die eine abweichende Meinung haben. Das ist deren Meinungsfreiheit. Es wird zwar nicht explizit gesagt, aber all das richtet sich selbstverständlich gegen ganz bestimmte politische Einflussnahme, nämlich die von rechts.
Also die AfD.
Falsch.
Warum falsch?
Also ja, stimmt. Aber was haben die Leute im Girlie noch gleich gerufen? Merz-Leck-Eier. Natürlich richtet sich der linke Widerstand auch schon lange gegen CDU und CSU. Und zwar spätestens seit diesem Tag.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Mein Gott, war er da noch jung. Fritze Merz bei seiner Vereidigung zum Kanzler. Ziemlich genau vor einem Jahr. Wir haben das Gefühl, seitdem ist er sichtlich gealtert.
Ja, ist ein lustiges Kabinett, ne? Hm. Baas wird dick, Klingbeil wird dick, Merz wird braun.
Ja.
Ist euch das aufgefallen? Der wird von Woche zu Woche brauner.
Und der letzte Büschel geht auch langsam flöten hier.
Ich habe das Gefühl, der will auf dem Ticket Person of Color fahren.
Ah.
Was hat er gerade gesagt? Nutzen mehren? Schaden vom Volk abwenden? Ja. Das ist bisher leider so gar nicht gelungen. Und das hat der Bürger natürlich auch schon lange gemerkt.
Ja. Die Werte sind wirklich erschütternd. Nach einem Jahr Regierungszeit, da haben Helmut Schmidt oder Angela Merkel Beliebtheitswerte von 60-70% erreicht. Kohl und Schröder immerhin noch so von 50-60%. Bei Olaf Scholz, da war es mit rund 40% schon weniger als die Hälfte. Friedrich Merz erreicht aktuell nur rund 15% Zustimmung.
Das ist bitter. Und es kommt noch schlimmer. Vor gut 2 Wochen lesen wir in der Frankfurter Rundschau, Umfrage zeigt, Merz ist der unbeliebteste Regierungschef der Welt. Das zeigt eine Erhebung des US-amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Morning Consult. Merz landet hinter Staatsmännern wie Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan.
Fun Fact, nur ein Staatschef ist genauso unbeliebt wie Merz. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Deutschland und Frankreich, die Glanzlichter der EU.
Und dann gibt's ja noch das Format E3 mit Merz, Macron und Starmer.
Oh.
Keir Starmer aus Großbritannien, der auch in etwa so beliebt ist wie verschimmeltes Porridge. Tja, Herr Merz, sehen wir es mal anders. Wenn man so weit unten ist wie Sie, dann kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen.
Das ist meine Hoffnung und auch mein Appell.
Wie groß ist die Hoffnung?
Groß.
Da wundert er sich wirklich, warum ihn keiner mag. Er beklagt sich ja sogar, dass kein Bundeskanzler zuvor so viel persönlichen Hass und Anfeindungen erfahren habe. Ja.
Oh nein, der Ärmste. Und ich dachte immer, Lars Klingbeil wäre das Sensibelchen. Aber was Friedrich Merz unterschätzt hat, die Leute sind nicht dumm. Und sie vergessen auch nicht so schnell.
Die Aufgaben, vor denen wir stehen, lassen sich lösen.
auch ohne zusätzliche Abgaben und ohne neue Schulden.
Ach ja, vor 2 Jahren war das. Und was kam dann?
Ein Sondervermögen, das in den nächsten 12 Jahren bis zu 500 Milliarden Euro neue Schulden für zusätzliche Investitionen in unsere Infrastruktur erlaubt.
Das ging schnell. Was noch?
Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden. Und dieser Koalitionsvertrag gilt.
Ah, und die SPD so?
Die Tabaksteuer ist ja heute schon umfassend berichtet worden. Das Gesundheitsministerium wird außerdem eine Zuckerabgabe einführen. Das Umweltministerium wird eine Plastikabgabe einführen. Wir wollen die Kryptowährung anders besteuern.
Ach was?
Ja, ach was.
Laut Union sollten durch die Verschärfungen beim Bürgergeld 2-stellige Milliardenbeträge eingespart werden. Nun zeigt sich jedoch, dass die Einsparungen äußerst gering ausfallen.
Puh, und irgendwas war da noch.
Wir ordnen Migration mit mehr Begrenzung, mehr Zurückweisungen, mehr Steuerung, mehr Rückführung.
Ach stimmt, da gab es doch diesen 5-Punkte-Plan von Merz zur illegalen Migration. Was ist daraus eigentlich geworden?
Das lesen wir auf Telepolis wenig später. Internes SPD-Papier zu Friedrich Merz' 5-Punkte-Plan? Eher unwahrscheinlich. Die SPD zerpflückt den Asylplan von Friedrich Merz. Sie bezeichnet den Plan als unrealistisch und gesetzeswidrig.
Fairerweise muss man sagen, dank der Regierung Merz hat es im vergangenen Jahr dennoch mehr Zurückweisungen und Abschiebungen gegeben als unter der Vorgängerregierung.
Fairerweise muss man aber auch sagen, 2025 wurden etwas über 20.000 Migranten aus Deutschland abgeschoben. Gleichzeitig sind über 100.000 allein über den Familiennachzug in die Bundesrepublik eingereist.
Zwar wurden etwas über 40.000 Menschen an der Grenze zurückgewiesen, dennoch gab es im vergangenen Jahr knapp 170.000 Asylanträge von Personen, die es dennoch irgendwie nach Deutschland geschafft haben.
Eine Asylwende sieht echt anders aus. Und dann ist da natürlich noch dies.
Wir müssen im Hier und Heute abschreckungs- und verteidigungsbereit sein, fähig zum Fight Tonight.
Das hat er nicht gesagt. Hat er das so gesagt?
Ja, vor wenigen Tagen beim Truppenbesuch in Niedersachsen. Marcel, bist du ready to rumble?
In der roten Ecke mit einem Kampfgewicht von 15% Beliebtheit Friedrich Rambo Zambo Merz.
Und in der blauen Ecke euer Steuergeld. Der Kampf ist bereits entschieden. Der Bundeshaushalt ist K.O.
Teilweise haut die Regierung so viel Kohle für Rüstung raus, dass sie offenbar den Überblick verliert. Sowohl Schwarz-Rot jetzt, als auch die Ampel zuvor. Bei Apollo News lesen wir vor wenigen Tagen, Verteidigungsministerium kann nicht erklären, wofür die Zeitenwende-Mittel ausgegeben wurden. Seit der Zeitenwende 2022 hat das Verteidigungsministerium 47.000 Rüstungsverträge über 111 Milliarden Euro abgeschlossen. Auf Nachfrage kann es jedoch nicht schildern, wie viel dafür bislang in funktionstüchtige Geräte geflossen ist.
Für eine valide Antwort müsse man mehrere tausend Seiten händisch prüfen und das könne das Ministerium einfach nicht leisten. Das geht übrigens aus einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor.
Behalte das nochmal im Hinterkopf, ja. Was ist denn dann jetzt eigentlich das Fazit nach einem Jahr März? Hunderte Milliarden Euro Schulden für Rüstung, Energiewende und die Ukraine.
Pläne für diverse Steuererhöhungen.
Beschneidung von Familienversicherung und Gesundheitsversorgung.
Milliardengewinne für Rüstungs- und Ölkonzerne.
Dafür ein Rekordhoch an Insolvenzen und Abwanderung ins Ausland.
Und am Ende verlassen wohl mehr US-Soldaten die Bundesrepublik als afghanische Migranten.
Ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen. Das hat mir die Partei nicht erlaubt. Und das habe ich auch nicht vor.
Stimmt, denn die Lizenz zum Töten hat nicht er, sondern der Koalitionspartner und die linke Opposition. Natürlich ist es einfach, sich in einen Park zu stellen und Merzleck Eier zu schreien, weil sich in diesem Land wirklich kaum was bewegt. Und wenn, dann in die falsche Richtung.
Aber Schuld daran haben neben Merz und der Brandmauer-Union natürlich SPD, Grüne, Linke und deren Vorfeldorganisationen. Denn die treiben die Regierung vor sich her.
Sie haben sich seit Jahren und Jahrzehnten in der sogenannten Zivilgesellschaft festgesetzt. Sie warnen täglich vor der AfD, damit die Union gar nicht erst auf dumme Gedanken kommt. Sie weisen in chirurgischer Genauigkeit auf die Fehler des Kanzlers hin, blenden den Bremsklotz SPD aber aus.
In der Öffentlichkeit zeigen sich Merz und Klingbeil in vertrauter Zweisamkeit.
Wir wollten uns doch hier ganz privat treffen.
Ja, ich bin ja gut. Nee, die haben uns selbst gewusst. Schön.
Aber hinter den Kulissen sieht's ganz anders aus. Von Wutausbrüchen des Kanzlers ist die Rede. Die Bild berichtet, Merz soll Klingbeil beim Koalitionsgipfel angebrüllt haben. Und das ist die Realität.
Denn die Nerven bei ihm liegen blank. Da er eine Koalition oder Duldung durch die AfD ausgeschlossen hat, verfügt Friedrich Merz über keinerlei Trümpfe, keinerlei Druckmittel. Und das nutzen SPD, Grüne und Linke selbstverständlich aus.
Gleichzeitig greifen staatlich finanzierte NGOs, linksgrüne Stiftungen und große Medien die Union immer wieder frontal an. Und zwar immer dann, wenn der Kurs des Kanzlers nach rechts driftet. Meinungsfreiheit? Ja, gerne. Aber nur, wenn die Meinung Merz leck Eier lautet.
Ein letztes Beispiel dafür ist diese Zeitschrift hier.
Mhm. Da brauche ich aber einen großen Schredder für.
Ja, die heißt Journalist. Herausgeber ist der Deutsche Journalistenverband und gesendet wird diese Zeitschrift monatlich an alle 25.000 bis 30.000 Mitglieder.
Das sind natürlich überwiegend Journalisten, aber auch einige Pressesprecher, PR-Leute und Blogger. Um es kurz zu machen, es sind genau die Menschen, die traditionell maßgeblich zur Meinungsbildung im Land beitragen.
Wohin die Reise geht, sehen wir auf dem aktuellen Cover. Dort schaut uns verschmitzt die Autorin Sarah Bosetti an. Darunter der Titel: Kann Humor die Demokratie retten, Frau Bosetti?
Oben links, außerdem im Bild, der Anwalt Chan Yo-Yun. Er sagt, man muss Online-Plattformen wie Medien behandeln, also stärker kontrollieren. Der Anwalt Yun, der maßgeblich zur Inhaftierung von Michael Ballweg beigetragen hat und ja auch von den Grünen in Bayern Richtung Verfassungsrichter nominiert wurde.
Mhm. Ach, und darunter, da kommt auch noch Christoph Werner zu Wort. Es geht ihm um die Debattenkultur. Der Chef der Drogeriemarktkette DM, der hatte sich einst für die Öffnung des Verbands der Familienunternehmer hin zur AfD ausgesprochen. Wenig später ruderte er zurück und sprach von einem Fehler.
Das ist die vorgegebene Debatte. Das ist der Meinungskorridor, in dem wir uns bewegen sollen. Alles außerhalb ist Hass und Hetze. Und das bekommt jeder rechts der Mitte zu spüren.
Egal wie die tatsächlichen Mehrheiten im Land sind, wie der tatsächliche Wunsch der Bevölkerung lautet. Diese Realität wird ausgeblendet. Dem deutschen Volke, das ich nie lache. Es geht immer gegen die AfD. Seit einem Jahr auch verstärkt gegen die Union. Und nicht mehr lange, dann wird es auch für andere eng. Dann lautet die Frage nämlich:
Warum sind Sie bei der SPD und nicht bei der Linken? Es interessiert mich.
Sarah Bosetti. Einst Sprachrohr der Corona-Maßnahmen, nun Galionsfigur der Meinungs- und Pressefreiheit. Nordkorea kann echt noch was von uns lernen.
Ach, war das heute wieder schön.
Ja.
Ein Jahr Friedrich Merz. Und ich finde, einer seiner absoluten Höhepunkte war neulich, als er Donald Trump zurechtgewiesen hat, dass dieser Iran-Kurs des US-Präsidenten ja total kopflos wäre. Und jetzt haltet euch fest, dass Donald Trump offensichtlich kein Konzept habe, wie er aus der Sache wieder rauskommt. Sagt der Mann, der Krieg in der Ukraine führt.
Richtig.
Friedrich Merz hat doch selber gedroht, den Taurus zu liefern. Das ist schon so lange her, da können sich selbst Ukrainer nicht mehr dran erinnern. Ich mich hingegen schon. Der Mann ist eine Luftnummer. Mhm. Eine Luftnummer. Die Europäische Union ist eine Luftnummer. Die hat keine Ahnung, wie sie den Krieg in der Ukraine irgendwie gesichtswahrend zu Ende bringen soll. Oder, bösere Vermutung, sie hat eine Ahnung, nämlich nie. Aber darüber haben wir schon in den vergangenen Wochen immer wieder gesprochen.
Diese ganze Regierung ist eine Luftnummer, vor allem international. Ich meine, Joe Wadefuhl, unser Außenminister, hätte man ja schon fast vergessen, der hat ja den Iran jetzt aufgefordert, die Straße von Hormuz freizumachen. Ah, ich glaube, das wird jetzt wie am Schnürchen klappen. Da wird alles wieder... ganz genau.
Sie schaut mich so ein bisschen verliebt an, die Bosetti, meinst du?
Verschmitzt, sag ich ja.
Das hat was zu bedeuten?
Ja.
Passen wir zusammen?
Leih sie dir nicht.
Das bringt uns zu unserem heutigen Web-Tipp. Und der stammt aus der Basta-Berlin-Gemeinde von Karin. Es geht nicht um Nordkorea, sondern um Corona. Kann man manchmal verwechseln. Karin hat uns auf eine Initiative hingewiesen, die sich kreativ und angestrengt für die Aufarbeitung der Corona-Zeit einsetzt.
Ja, und das passt auch sehr gut zu unserem ersten Teil der heutigen Sendung, denn die setzen sich vor allem für Kinder und Jugendliche ein. Es geht um den Verein Pädagogen für Menschenrechte. Wofür die stehen und was ihr Ziel ist, das sollen sie am besten selbst erklären. Hier ein Ausschnitt aus dem YouTube-Video Pädagogen für Menschenrechte e.V. Alles unter den Teppich kehren.
Der Verein Pädagogen für Menschenrechte e.V. wurde am 4. Juni 2022 in Ettlingen hier bei Karlsruhe gegründet. In dem Verein versammeln sich Pädagogen aus ganz Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben, dass die Übergriffe auf Kinder und Jugendliche im Zuge der Corona-Maßnahmen im deutschen Bildungssystem nicht in Vergessenheit geraten. Wir fordern eine vollumfängliche Aufklärung und Aufarbeitung dieser Übergriffe auch im Bildungssystem und hoffen, dass die verantwortlichen Funktionsträger und Politiker endlich den Mut und die Größe haben, anzuerkennen, dass durch ihre Entscheidung das Kindeswohl massivst in unserem Land verletzt wurde.
Tolle Aktionen, die da geplant wurden. Mehr über den Verein könnt ihr euch auch auf deren Webseite anschauen. Die Adresse lautet pfm-ev.de und wir haben das Ganze auch unter der heutigen Folge nochmal verlinkt. Und wir schreddern, da habe ich hier gleich drei Zettel, weil es sind mehrere Tweets, die du mir ja auch rübergeholfen hast teilweise. Ja, was ist denn da los gewesen in dieser Woche?
Ja, es war am Montag, da stockte uns das Herz, denn tatsächlich haben SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke eine gleichlautende Erklärung abgegeben. Mhm. Sie machen jetzt gemeinsame Sache und schließen sich zu einer Partei zusammen.
Würde mich nicht wundern.
Würde mich nicht wundern. Erwarten wir sowieso schon seit langem. Haben wir eh schon knallhart analysiert, dass es bereits so ist. Nur die Union müssen sie halt noch dazu bekommen. Aber nein, sie haben bei Twitter mitgeteilt, X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken. Politische Debatten leben vom Austausch, der Menschen erreicht und informiert. X hingegen fördert zunehmend Desinformation, deswegen bespielen wir diesen Account nicht mehr.
Oh nein.
Exakt das gleiche Statement von Bündnis 90 Die Grünen, von Die Linke, von Grünen-Vorsitzenden Felix Banatschak, von SPD-Fraktion im Bundestag, von Jan van Aken, von Britta Hasselmann aus dem Duo Dröge und Dröger, von Katharina Dröge aus dem Duo Dröge und Dröger und von Franziska Bomberjacke Brandner.
Also ganz im Ernst, Freunde, es gibt ja auch die ein oder andere Analyse, die da sagt und die ich auch teile, sie ziehen sich zurück. Sie haben verloren. Sie ziehen sich vom Schlachtfeld schlicht und ergreifend zurück, um jetzt in ihrer eigenen Bubble Blue Sky oder wie auch die alle heißen, wo übrigens die Userzahlen weit zurückgehen, um dort miteinander zu kuscheln und sich gegenseitig die gleichen Argumente vorzutragen. Auf X werden sie dann weg sein und werden im Zweifelsfall nicht mitkriegen, was die normale Bevölkerung denkt und schon gar nichts von deren Argumenten. Dementsprechend ist es natürlich auch schade, weil sie sich umso mehr von der Realität abwenden.
Also, X ist für diese Persönlichkeiten und für diese Organisation ja auch Teil des Marketings, des Selbstmarketings. Wenn aber unter jedem Post, den sie schreiben, gehässige Kommentare stehen oder Richtigstellung zu ihren Aussagen, dann macht das gar keinen Spaß mehr. Wenn also ihre Fans und die Leute, die sie verteidigen, auf einmal keine Macht mehr haben, aber ihre Kritiker eine enorme Macht haben, dann hauen die einfach ab. Ist doch logisch. Deswegen ein schöner Tipp an alle, die im Moment bei X aktiv sind und die, die da vertrieben haben, weiter geht's auf TikTok, weiter geht's auf Instagram.
Ja, genau. Weil da ja so super Debatten möglich sind. Und ich glaube, es war auch Katharina Dröge, die irgendwie noch darunter geschrieben hatte, also es seien ja auf X überhaupt keine Debatten und der Austausch sei ja gar nicht mehr möglich. Und ich glaube, es war einer von den Heiner Ultras, der mal nachgeschaut hatte. Also die Dröge hat seit einem Jahr nicht auf einen Kommentar geantwortet. Die ist überhaupt nicht an Debatten oder Austausch interessiert. Sie will nur in eine Richtung rauspusten und das machen die übrigens alle.
Wie oft ist es denn schon passiert, dass solche Protagonisten auch vorsichtig kritisiert wurden und trotzdem blockiert
waren.
Ich weiß nicht, ob es bei denen der Fall ist, aber ich bin ja zum Beispiel bei Georg Restle blockiert. Dabei habe ich noch nie interagiert mit ihm. Diese Leute haben zum Teil, also ich sage jetzt nicht Katharina Dröger oder so, aber diese Leute aus diesem Lager, die haben zum Teil Blocklisten verwendet. Das heißt, die wussten gar nicht, wen sie blocken. Das sind so eine Art Computerprogramme gewesen und die haben dann einfach alles Mögliche geblockt. Wenn Benjamin zum Beispiel Marcel abonniert hat und gleichzeitig Tom Dabassmann abonniert hat und gleichzeitig XY abonniert hat, dann bin ich auf deren Blockliste gelandet. Das ist die Debatte, die sie sich vorstellen. Und wisst ihr was, liebe Freunde? Den Leuten war es scheißegal, als Twitter, als YouTube, als Facebook Meinungsfreiheit zensiert hat, legitime Kritik gelöscht hat, und zwar auf Geheiß der großen Politik, der Biden-Administration, der Merkel-Regierung.
WHO?
Die saßen alle in einem Boot. Und als sie damals zensiert haben, da war es denen scheißegal. Und jetzt heulen sie rum, weil das nicht mehr möglich ist. Guckt euch mal an, was die Twitter-Files so rausgebracht haben. Als die die Macht hatten, war alles in Ordnung, denn da war es ihr Machtinstrument. Und dann auf einmal haben sie die Macht verloren und es war nicht mehr ihr Machtinstrument. Habe übrigens neulich mal einen Nachrichtenbeitrag gehört, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Es war also, es war ein Hörfunk. Und da sagte der Sprecher, X hat ja die Kontrolle von Fake News zurückgefahren. Das ist schon eine Wertung. Ja, es ist richtig, dass man dort gar nicht mehr oder kaum noch bei Personen melden kann, dass ein Beitrag gelöscht werden soll. Aber stattdessen sind ja Community Notes eingeführt worden. Und ich persönlich halte die sogar noch für deutlich besser. Denn wenn da jetzt zum Beispiel Karl Lauterbach sagt, dass die Impfung quasi nebenwirkungsfrei ist, und dann schreiben Leute Kontext, nein, die ist nicht quasi nebenwirkungsfrei, die beinhaltet sehr viele Nebenwirkungen, unter anderem bum, 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 bum und kann zum Tode führen.
Ich finde das super.
Dann ist das Kontext deutlich besser, als wenn einfach jemand Karl Lauterbachs Stuss weggelöscht hätte. Denn das sind Debatten, dass man sich austauschen kann. Von daher, wir schreddern das wirklich sehr gerne.
Oh,
ich persönlich finde das übrigens schade. Frau Hasselmann, Frau Dröge, Herr van Aken, ich werde Sie wirklich vermissen. Denn für mich bedeutet Widerspruch auch, dass ich Ihre Meinung auch lesen kann. Und es ist wichtig, wenn demokratisch gewählte Politiker sich auf einem großen und auf dem größten Meinungsmedium für Meinungsmacher tummeln und da ihre Meinung darstellen. Denn jetzt müsste ich ja, wenn ich wissen will, was Dröge, Hasselmann oder van Aken zu einem Thema heute gesagt haben, erstmal auf irgendeine Randplattform gehen, bei der ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt reinkomme, weil es ja möglicherweise irgendeine Form von Türsteher gibt, nämlich Blue Sky. Nein, es war alles an einem Ort und das war richtig so. Und das ist nicht in Ordnung, dass Sie da rausgehen.
Mhm.
Schon unter demokratietheoretischen Aspekten ist das Irrsinn.
Schreddere Ihre
Sound. Da scheißen die sowieso drauf. Okay. Demokratie ist nur das, was Sie definieren. Ach, Kinder.
Und auch Meinungsfreiheit.
Ja, Meinungsfreiheit, richtig. Also wenn ihr Meinungsfreiheit hören wollt, dann guckt einmal die Woche Basta Berlin. Da könnt ihr noch was lernen. Meine feste Überzeugung.
Ja, tut mir leid.
Ja, ist so. Aber für heute sind wir leider schon wieder durch.
Am Ende bleibt natürlich wie immer so ein Geschmäckle. Wir hatten euch gewarnt. Aber keine Sorge, auch nächste Woche ist das Bundesdeutsche Amphitheater wieder geöffnet. Das Volk, das lechzt nach Blut, es wünscht Vergeltung und genau das soll's auch bekommen.
Verarschung, oder? Es gibt noch weniger Geld für die Familien und die Frauen sollen aber alle irgendwie mehr arbeiten, aber irgendwie auch keine Kita mehr bekommen. Passt nicht zusammen? Genau so ist es.
Da war sie wieder, Grünen-Chefin Franziska Bomberjacke-Brandner. Sag mal, ist die auch in der Ausnüchterungszelle gewesen? Hat sie da gerade gelallt? Vielleicht hat sie ja am 1. Mai ein kleines bisschen zu viel am Pfeffi geleckt. Wahrscheinlich bekömmlicher als die Eier des Kanzlers. Aber Sprachprobleme haben bei den Grünen ja Tradition. Schöne Grüße übrigens an Frau Baerbock. Lach dich aus. Ich habe neulich ein Interview gesehen von Thilo Jung. Da war er zu Gast bei Tim Gabel und wurde gefragt, wer denn eigentlich der bessere Politiker war. Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Und liebe FeministInnen bei den Grünen und alle Männer, denen sie die Eier abgeschnitten haben, jetzt aufgepasst. Thilo Jung, der offensichtlich linke Journalist, sagt doch tatsächlich, dass Baerbock wirklich B-Ware war.
Nein!
Wenn ich mich recht entsinne, sagte er, dass Habeck der dreimal talentiertere Politiker ist und dass es bei Annalena Baerbock um Selbstdarstellung ging. Und genau deswegen hat sie jetzt diesen Job in New York und postet immer so Sachen, wie sie wie Carrie Bradshaw nach Mr. Right Ausschau hält. Thilo Jung ist der Meinung, dass hinter der Fassade von Annalena Baerbock ziemlich wenig steckt und es da sehr viel um Selbstdarstellung geht. Ich war schockiert, Herr Jung.
Also Habeck ist dreimal talentierter als Baerbock.
Dreimal null. Macht null.
So, wenn wir gerade bei Zahlen sind, nochmal am Ende, der ganz, ganz herzliche Hinweis an euch. Die freigiebige Schenkung, die tut uns wirklich gut, die tut auch Not. Und wie ihr uns da was zukommen lassen könnt, den ein oder anderen Euro findet ihr auf basta.berlin. Oder hier unter dem Video. Danke, danke, danke.
Ja, 30.000 Zuschauer. 30.000 mal 5 sind sorglos.
Oh ja, das stimmt.
30.000 mal 5, das macht sorglos. In dem Sinne, ihr wisst, worum es geht. Geht per PayPal, das geht per Banküberweisung. Alle Informationen wie immer auf unserer Internetseite basta.berlin unter unserem Video. Und
sonst könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. redaktion@basta.berlin.
So, war doch wieder schön heute.
Ja.
Hat Spaß gemacht. Klasse. Wir machen genauso weiter. Ohne Pause. 52 Folgen die Woche. Im Jahr.
und im nächsten Jahr dann 52 die Woche. Herr Joppa weiß noch nichts von seinem Glück. Ha! Nächste Ausgabe ist dann Folge 323 und die ist am kommenden Donnerstag. Das ist der 14. Mai, das ist Christi Himmelfahrt, das ist Herrentag, ja. Vatertag, Bollerwagentag. Hm. Mein Name ist Benjamin Golme, ich freue mich auf euch.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.